Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Strippenzieher und Tarifdschungel. Das ist der Podcast von teltarif.de. Hallo Alex.
Hallo Markus.
Wir wollten uns heute mal ein bisschen zum Thema Streaming unterhalten. Da gibt es auch einen ganz aktuellen Anlass, über den wir auch schon berichtet haben.
Genau, der Hintergrund ist ja, dass momentan überall die Preise erhöht werden. Also das, wir sehen es ja im privaten Bereich auch. Und mit den ganzen Verteuerungen, die wir im Alltag haben, vor allem im Energiebereich. Und ich habe mir das schon überlegt, auch wo das da losging im Frühjahr mit der ganzen Weltlage, habe ich mir schon gedacht, na, wie wird das wahrscheinlich bei den Streaming-Anbietern dann sein? Wie wird das gehen? Werden die das durchhalten? Weil überleg mal, was so eine Serverfarm kostet, also was die an Strom alles verbraucht. Also da habe ich mir schon Gedanken gemacht, dass es da wahrscheinlich losgehen wird. Ja, und jetzt ist es losgegangen mit Preiserhöhungen.
Ja, einerseits für Neukunden, andererseits für Bestandskunden, siehe Sky, oder für alle. The Zone hat ja dieses Jahr gleich richtig zugelangt. Und Paramount Plus, noch gar nicht gestartet in Deutschland, spricht aber im Prinzip im Vorfeld des Deutschlandstaats schon über Preiserhöhungen. Das ist natürlich auch Wahnsinn.
Ja, ich habe mir das auch gedacht. Also müssen das immer eigentlich unbedingt die Preiserhöhungen sein? Also natürlich haben die höhere Kosten, wie man das dann begleichen muss durch die ganze Weltlage. Aber die Frage ist, ist das tatsächlich das Einzige, was man machen kann mit Preiserhöhungen? Also ich finde zum Beispiel auch das Konzept interessant, dass viele jetzt mit Werbung wieder mehr machen, also Werbung schalten zum Beispiel auch.
Bin gespannt, das soll ja gerade diesen Monat auch der Werbetarif von Netflix starten. Da bin ich sehr gespannt, da werde ich extra mal ein zweites Konto zum Testen aufmachen. Mhm. Einfach mal nur, um das Angebot auszuprobieren. Wie sehr nervt die Werbung? Kann man damit leben? Ich kenne es von Discovery Plus schon. Das habe ich über Sky für ein Jahr kostenlos, aber da haben die auch nur den billigsten Tarif, halt eben den werbegestützten, wie es offiziell heißt, rausgehauen. Also bei Sportübertragungen muss ich sagen, das ist das Einzige, was ich ja bisher genutzt habe. Da gibt's eigentlich, also die normale Werbung, die bei Eurosport auch sonst läuft, aber zusätzliche Werbeschaltung habe ich da jetzt eigentlich noch nicht gesehen. Also selbst im Umfeld von US Open zum Beispiel im September, also von größeren Ereignissen, wo man denkt, da müssten viele Zuschauer erreicht werden können.
Ja. Und dass das Geschäftsmodell mit Werbung auch funktioniert, das zeigen ja auch selbst solche deutschen Anbieter wie Netzkino.de. Die machen das ja schon seit vielen Jahren. Also das ist schon bevor diese ganze Diskussion jetzt auch mit Preiserhöhungen und teure Energiepreise und so weiter losging, machen die das ja schon seit vielen Jahren als Geschäftsmodell mit Werbung. Also da hat es mich manchmal auch ein bisschen genervt, wenn man wirklich dann 5 Clips angucken muss, bevor man dann überhaupt mal den Film starten kann. Und vor allem, wenn es dann 5-mal die gleichen Clips sind. Oder wenn halt wirklich während des Films dann ständig durch Werbung unterbrochen wird. Aber gut, also dadurch, dass man was sparen kann, finde ich das gar nicht so schlecht, weil momentan gibt es ja wirklich viele Leute, die jeden Cent 2-mal umdrehen müssen. Und wenn es im Supermarkt halt teurer ist, dann überlegt man sich halt, wo kann ich an anderer Stelle sparen? Und das ist halt, glaube ich, das Problem, was die Streaming-Anbieter momentan erleben, dass dann die Leute sagen, okay, das Erste, wo ich tatsächlich Geld sparen kann zu Hause, das ist halt das Streaming-Abo oder eines der vielen Streaming-Abos, die ich momentan habe. Das ist ja das Problem. Gerade Bundesliga-Fans, du hast es, glaube ich, mal irgendwann zusammengerechnet. Wie viele Abos müssen die mittlerweile abschließen, um alles sehen zu können?
Gut, für Bundesliga sind es tatsächlich nur in Anführungszeichen 2. Früher war es mal nur 1. Mhm. Aber wenn man jetzt auch die Champions League komplett sehen möchte, brauche ich ja dann schon Abo 3, nämlich das Amazon Prime Video. Genau. Und wenn ich auch noch die Europa League sehen möchte, dann bin ich mit RTL Plus dabei. Also insofern, je nachdem, was man gucken möchte, wird es natürlich schon ziemlich teuer.
Genau. Und das ist jetzt, glaube ich, der Zeitpunkt, wo viele Leute...
Da kenne ich jetzt tatsächlich auch die ersten, so im privaten Umfeld, die ersten Fans, die sagen, so... Ich schaue jetzt wieder klassisch die ARD Sportschau und höre nachmittags Radio beziehungsweise ARD Audiothek respektive Sportschau App. Da gibt es ja jetzt schon in der zweiten Saison hintereinander die Vollreportagen von allen Bundesligaspielen, erste und zweite Liga, DFB-Pokal, Konferenz und Einzelspiele, wie man es haben möchte. Also im Prinzip wie Sky, nur ohne Bild, wenn man so will, reicht mittlerweile vielen tatsächlich auch aus. Also gerade gerade wenn man sieht, hier ist mal ein Samstag, hast du Besuch, dort ist ein Samstag, hast du was anderes vor. Genau. Wie viel von den 30 Euro Sky oder wie viel es auch immer sind, plus noch mal so viel, wenn man jetzt mal unabhängig von Aktionen, wo es dann billiger wird, bei The Zone, wie viel davon nutzt man eigentlich wirklich?
Genau, das ist das, was ich gerade sagen wollte. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo viele Leute es auf den Prüfstand stellen. Und das ist nicht nur wegen den Kosten und wegen der Teuerung oder weil halt das ganze Leben irgendwie teuer geworden ist, sondern weil dieser ganze Streaming-Markt so fragmentiert ist und weil es mittlerweile so viele Streaming-Dienste gibt, jetzt nicht nur für Sport, wie du sagst, sondern halt auch für Filme und für Musik. Und man hat ja fast gar keine Zeit mehr, das alles irgendwie anzugucken und bezahlt dann so viel Geld im Monat dafür. Und das Problem, was ich vor allem als Filmfan, ich habe ja wirklich sehr viel mehr noch Filme geguckt als jetzt heutzutage, was du hast, es gibt ja keinen Streaming-Anbieter mehr für Filme, der wirklich ein komplettes Vollsortiment hat. So früher bin ich in die Videothek gegangen, habe mir da meine DVDs oder meine Blu-rays ausgeliehen, da lag noch ein Katalog rum oder halt ein Online-Katalog, wo man da im Computer nachgucken konnte, was haben die, was haben die nicht. Und da war es tatsächlich so, ich konnte da hingehen und ich konnte wirklich vom allerältesten Schinken von Charlie Chaplin bis zum neuesten Hollywood Blockbuster, konnte ich da alles ausleihen, bis hin auch zu speziellen Arthouse-Filmen oder irgendwelche deutschen Filme, die schon vor 30, 40 Jahren irgendwie gemacht wurden. Das gab's alles in einem Raum sozusagen und das konnte ich sofort mitnehmen. Und das ist halt das Problem, was wir momentan haben, dass die Leute diese starke Fragmentierung von den Streaming-Diensten, wo ja mittlerweile alle paar Wochen irgendein neuer auf den Markt kommt, das wollen die gar nicht mehr mitmachen, weil keiner hat mehr dieses volle Sortiment. Und man kann doch nicht irgendwie 10 Streaming-Dienste abonnieren, nur um mal wieder einen alten Film oder irgendwas ganz Neues sehen zu können.
Was man machen kann, ist natürlich, dass die meisten haben ja tatsächlich keine längerfristige Bindefrist. Bei vielen, beispielsweise Netflix, ist es ja noch nicht mal so, dass man das Abo vergünstigt bekommt, wenn man jetzt sagt, okay, ich nehme es gleich für ein ganzes Jahr. Da kann man natürlich auch eines machen, man schaut seine Serien, die man bei Netflix gerade schauen möchte, runter und kündigt halt eben dann.
Genau.
Und lässt das Abo einfach mal 2-3 Monate ruhen. Genau. Wenn man sagt, okay, das würde mich jetzt bei Disney Plus interessieren, ja, dann buche ich das eben für einen Monat und schieße es hinterher halt eben wieder ab, bis ich es halt eben nicht mehr brauche. Es ist wahrscheinlich viel auch Bequemlichkeit gewesen, dass man es einfach hat durchlaufen lassen, obwohl man es nicht braucht.
Genau, weil es halt auch nicht so teuer war. Aber jetzt, wo halt Streamingdienste sich auch von dieser 10-Euro-Marke zum Teil schon sehr weit entfernen, dass du halt zum Teil schon 13 bis 14 Euro bezahlst, das ist tatsächlich jetzt eine Preislage, wo Leute sich das überlegen und sagen, okay, gebe ich mir das da noch weiterhin? Oder auch wenn ich es jetzt mal einen Monat nicht nutze, ja okay, dann pausiere ich es oder kündige ich es. Halt vor allem, wenn es nicht die Filme gibt, die ich sehen will. Also wenn selbst Disney Plus, sag ich mal, wirklich große Klassiker auch dann zum Teil schon wieder aus dem Programm nimmt, wo man sagt, das würde ich gerne mal meinen Kindern zeigen, irgendwelche alten Bambi-Filme oder weiß was ich. Und das gibt's dann da nicht, dann kommt man sich ja schon irgendwie ein bisschen veräppelt vor.
Das ist absolut richtig, ja. Also ich muss mir auch mal privat überlegen, wie verfahre ich da weiter, wie geht's da weiter. Die Frage ist natürlich, wie reagiert so ein Streamingdienst auf niedrigere Nutzerzahlen, die wir ja bei Netflix vor allem im ersten Halbjahr in verschiedenen Ländern schon nach Preiserhöhungen gesehen haben. Deutschland interessanterweise bei Netflix bei den Preiserhöhungen bisher außen vor geblieben. Vielleicht kommt das jetzt dann zusammen mit dem Werbeabo im November. USA war ja schon irgendwie im Januar, Großbritannien, Irland, ich glaube auch Österreich, ich weiß es gar nicht mehr, zogen dann so im Februar, März nach, aber in Deutschland nach wie vor unverändert. Die Frage ist natürlich, die erhöhen ja die Preise, haben wir gerade vorhin schon gesagt, nicht aus Spaß, sondern halt eben, weil sie höhere Kosten haben. Wenn sich natürlich jetzt zusätzlich die Abonnementzahlen, die Abonnentenzahlen reduzieren, dann müssten ja noch weniger Abonnenten die gestiegenen Kosten tragen, was wahrscheinlich wieder zu steigenden Kosten führt. Das kann natürlich in einer Endlosspirale irgendwo enden, muss man sehen, wie das wird.
Also ich glaube, eine der ersten Reaktionen darauf war, dass viele auch diesen kostenlosen oder einige diesen kostenlosen Promomonat erstmal abgeschafft haben, weil das hat sich natürlich, je mehr Streamingdienste es gibt, hat sich das natürlich schon zum Sport entwickelt bei vielen Nutzern, dass du halt sagen wir mal, Streamingdienst 1 einen Monat, Streamingdienst 2 einen Monat und so hast du das durchgemacht und dann warst du eigentlich schon 6, 7, 8 Monate. Manchmal gab es ja auch 3 freie Monate vielleicht. Dann warst du eigentlich schon fast ein ganzes Jahr mit kostenlosem Streaming irgendwie beschäftigt, musst halt immer am Monatsende rechtzeitig kündigen. Aber das werden natürlich natürlich die Streamingdienste auch nicht auf Dauer so finanzieren können. Aber was ich glaube ist, sie müssen wirklich dieses Geschäftsmodell auch mit diesen Originals-Produktionen, das müssen sie sich überlegen. Weil die Leute haben auch nicht mehr so viel Zeit, dass die so viel neu produzierte Serien, wie es jetzt auch in den letzten 2 bis 3 Jahren gegeben hat bei den Streamingdiensten, dass die das noch angucken können. Es gibt natürlich immer wieder herausragende Szenen, die wirklich auch spannend Serien, die absolut spannend sind, aber man sieht sie auch daran, dass viele Serien, da gibt es eine Staffel, da wird es halt nicht so besonders gut geguckt und da wird es halt wieder eingestampft. Und ich glaube, bei solchen Sachen, die letztendlich dann auch verzichtbar sind, da werden die wahrscheinlich auch den Rotstift ansetzen und nicht mehr einfach so viel Müll auch produzieren, was in den letzten Jahren auch produziert worden ist.
Könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Also das wird auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, ja nicht nur im Videostreaming-Bereich, auch im Musikstreaming-Bereich. Da gab es ja jetzt auch vergangene Woche die erste Preiserhöhung, wo dann praktisch ein großer Anbieter mal, nämlich der zweitgrößte hinter Spotify, die 10-Euro-Marke bei Einzelabonnements geknackt hat, nämlich Apple Music, verlangt jetzt 10,99 € statt 9,99 € im Monat. Und Spotify hat ja im Prinzip schon als erste Reaktion durchblicken lassen, naja, wir müssen uns das auch überlegen, ob wir mit dem Preis hochgehen. Das heißt, auch da könnte die Preisspirale jetzt ansetzen, wie es schon im Video oder auch im Sportbereich ist.
Ja, entweder die Preisspirale oder die Katastrophenspirale. Du hast es ja ganz am Anfang hier von unserem heutigen Podcast schon angedeutet, was diese Woche passiert ist. Jetzt sind wir ja beim Musikbereich, der ja so ganz besonders mein Metier ist, weil ich ja ursprünglich von der Musik herkomme. Und jetzt haben wir halt dieses ganz besondere Problem, was wir bei Amazon haben. Also ich habe das ja die letzten 2 Tage habe ich das intensiv getestet. Amazon Music ist ja mittlerweile, also Prime Music ist ja komplett unbrauchbar geworden. Das war ja unsere Diskussion, die wir hatten. Wie reagiert ein Streaming-Anbieter darauf, dass er jetzt praktisch mehr Angebot bietet, aber gleichzeitig auch mit diesen höheren Stromkosten und vielleicht auch mit sinkenden Abonnentenzahlen zurechtkommen muss. Und das muss man vielleicht mal ein bisschen Revue passieren lassen. Also Prime Music war ja schon immer, sage ich mal, so eine Beigabe von Amazon Prime gewesen. Ich war jemand gewesen, der hat es relativ umfangreich genutzt. Es war zwar beschränkt gewesen, es waren 2 Millionen Songs, was wie ich finde schon relativ viel ist. Jetzt natürlich jetzt von der Zahl her deutlich weniger als die üblichen 80 oder 100 Millionen, was die anderen Streamingdienste so angeben. Aber ich habe es zumindest geschafft. Ich habe mir in diesem alten Prime Music habe ich mir ungefähr 800 Alben gespeichert in meiner Musikbibliothek. Und da hatte man natürlich das Phänomen, da wird man eins dann ausgegraut, weil es ist dann aus diesem Pool von 2 Millionen ist es dann rausgefallen. Dann hat man ein paar Monate gewartet, dann haben sie es vielleicht mal wieder reingenommen. Aber trotzdem hatte ich da immer, sage ich mal, mindestens die Hälfte davon bis 2/3 davon, von dem, was ich da gespeichert hatte, das konnte ich hören. Also wirklich genug für die Zeit, die man auch hat zum Hören, selbst wenn da mal ein paar dann zwischendurch nicht verfügbar waren. Aber jetzt haben sie diese Woche dieses Angebot so stark auf der einen Seite verbessert und auf der anderen Seite verschlechtert, dass ich wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, wo ich das die letzten 2 Tage getestet habe. Also die haben das so gemacht, die haben jetzt die Bibliothek wirklich aufgestockt von den 2 Millionen auf die 100 Millionen. Man kann jetzt tatsächlich alle Alben, die ich da gespeichert habe, kann ich jetzt direkt aufrufen. Aber das Problem ist, sie lassen mich gar nicht diese Musik hören.
Okay.
Ja, also das ist wirklich eine Katastrophe. Man hat sich da was gespeichert, dann tippt man das an und dann wird aber das Album in der Zufallswiedergabe dann wiedergegeben. Oder wenn man das dann mehrfach macht, dann wird sogar was ganz anderes abgespielt, was ich gar nicht in meiner Musikbibliothek gespeichert habe. Und jetzt stell dir mal vor, du weißt ja, ich komme ja aus der klassischen Musik ursprünglich. Mhm. Eine klassische Symphonie oder eine klassische Oper, die ist ja wirklich in der Reihenfolge komponiert worden. Oder ein Musical oder auch so ein Konzeptalbum, wie es ist ja auch in
da
der
70er. Da macht keinen Sinn, in einer anderen Reihenfolge zu hören. Das ist richtig, ja.
Das ist totaler Müll. Also ich kann doch nicht bei einer Oper, kann ich doch nicht irgendwie die Arie Nummer 25 vor der Arie Nummer 13 hören. Irgendwie, also da komme ich ja mit der Handlung gar nicht mit. Oder bei einer Symphonie kann ich doch nicht den letzten Satz vor dem ersten hören. Also das ist ja totaler Unsinn. Und das ist genau das, was sie jetzt machen, wo ich mir wirklich an den Kopf fasse und mir denke, sag mal, sitzen da eigentlich nur Kulturbanausen, die sowas gemacht haben? Es hätte ja wirklich genug andere Möglichkeiten gegeben. Amazon sagt natürlich, ja, die Möglichkeit ist, du kannst natürlich Amazon Music Unlimited kündigen, dann zahlst du
buchen.
Dann zahlst du halt als Prime-Kunde, der ja schon bisher 60 € oder 70 € und bald 90 € pro Jahr bezahlt, dann zahlst du halt nochmal die 8,99 € im Monat zusätzlich. Aber da denke ich mir, sag mal, haben die das eigentlich nicht kapiert? Also auch wie man, sage ich mal, Kultur richtig vermarktet, wie zum Beispiel jetzt halt auch so klassische Musik oder Opern oder sowas. Also ich meine, die Zeit, wo man jetzt CDs hört und sowas, die ist ja in vielen Haushalten wirklich schon lang vorbei. Also ich habe meine CDs noch. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich jetzt wieder CDs höre. Ich habe die noch nicht weggeschmissen, wie viele Freunde von mir das gemacht haben.
Ich spreche jetzt nicht von Tausenden, aber ich habe tatsächlich hunderte CDs,
ja,
teilweise sogar in verschiedenen Räumen ausgelagert, wo halt irgendwo noch Platz war.
Genau.
Weil im Studio habe ich gar nicht so viel Kapazität, aber die habe ich tatsächlich auch noch, natürlich.
Ja, genau, ich habe die aufgehoben. Also 500, 600 CDs habe ich da bestimmt auch noch irgendwie mit klassischen Opern, Symphonien, Kammermusik, alles Mögliche und sowas, was man einmal gekauft hat. Und das sind zum Teil wirklich alte CDs, die habe ich zum Teil schon zu meiner Jugendzeit in den 80er Jahren für meinen ersten CD-Player gekauft und die funktionieren immer noch.
Kriegt man teilweise gar nicht mehr.
Ja, genau. Also die selbstgebrannten, die man sich zwischendurch mal irgendwo selber gebrannt hat mit irgendwelchen MP3-Downloads und sowas, die funktionieren oft nicht mehr. Die sind halt dann nach ein paar Jahren irgendwann hinüber. Aber die gekauften CDs, ich habe das noch nie erlebt, dass mir eine gekaufte CD kaputt gegangen ist oder nicht, dass die nicht mehr abspielbar war. Und dann denke ich mir, wie kommt jemand auf so eine kurzlebige Idee, sowas eigentlich Geniales zu kreieren, wie dieses ursprüngliche Amazon Prime Music, selbst wenn es nur 2 Millionen Songs waren. Ja, das hört sich natürlich schlechter an als bei der Konkurrenz, aber da konnte ich auswählen, da konnte ich meine Alben speichern, da konnte ich die Alben in der richtigen Reihenfolge hören und es war werbefrei sogar gewesen.
Und 2 Millionen Songs ohne Extrakunden, Kosten, ohnehin im Prime-Abo schon drin, das ist ja durchaus auch ein Argument. Also so schlecht fand ich das jetzt nicht.
Genau. Und jetzt, sage ich mal, ich habe doch jetzt von diesen 100 Millionen Songs, die sie jetzt bieten, da habe ich doch gar nichts, wenn ich sie nicht mal selber auswählen kann. Also wenn die mir irgendwas vorsetzen, was ich jetzt anhören soll, was gar nicht mein Musikstil ist oder was mich gar nicht interessiert, da denke ich mir, was will ich dann mit 100 Millionen? Also wenn ich 100 Millionen anhören soll, was sie mir vorschreiben, das sollte man sich mal überlegen, wenn sie das bei Prime Video machen würden. Also stell dir mal vor, du hast jetzt Prime Video inklusive in Prime und suchst dir irgendeinen Film raus. Ja, und dann sagt Prime, nee, du musst jetzt was anderes gucken. Du musst
jetzt, oder eine Serie, wo dann Folge 18 kommt, dann kommt Folge 7, dann vielleicht dann doch mal Folge 1.
Genau, das ist totaler Quatsch. Da denke ich mir auch, wer hat sich denn so einen Müll ausgedacht? Also sind das solche Kulturbanausen?
Es ist nicht neu, muss man dazu sagen. Ich kenne den aktuellen Stand nicht, weil ich seit Jahren tatsächlich zahlender Kunde bin. Aber früher war es bei Spotify in diesem werbefinanzierten Abo auch so. Du konntest nie einzelne Titel ansprechen. Ich glaube, das geht heute je nach Endgerät, wo man es hört. Aber auch nicht überall. Ich glaube, am Rechner geht es am Smartphone auch nur Shuffle-Betrieb. Also du kannst bei Spotify free, bei dem werbefinanzierten Angebot, konntest du früher auch tatsächlich nur das Album auswählen, aber eben nicht einen bestimmten Titel. Und ähnlich war das, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, beim Vorläufer von Apple Music, den es als kostenlose Zugabe nur in den USA damals gab. Habe ich damals mit einer amerikanischen Apple ID ausprobiert. Da konntest du auch nur so ein Shuffle-Betrieb, also Interpret ging. Aber wie du schon sagst, ob du dann wirklich denjenigen auch gehört hast, sondern nur ein, was Apple jetzt meint, ähnlich klingenden Interpreten.
Ja.
Das war eben da auch eher Zufall. Und so scheint das jetzt Amazon auch umgesetzt zu haben. Das ist natürlich für Bestandskunden, man hätte es für Neukunden vielleicht machen können, aber dass man es für Bestandskunden so ändert, man hätte vielleicht ein Menü einführen können. Teste das Neue und du kannst jederzeit zur alten Version zurück. Aber wie du schon sagst, von oben herab, innerhalb von einem bestehenden Prime-Abo so eine Verschlechterung, das war fast ein Sonderkündigungsgrund,
wenn man mitten im
Prime-Abonnement ist.
Ja, also ich überlege mir das auch, ob ich es jetzt kündigen werde, ob ich das weiterhin noch mache, weil ich meine, die einfachste Version wäre gewesen, man hätte einfach Werbung schalten können. Also wenn man sagt, okay Leute, wir können es wirklich nicht mehr finanzieren, das war bisher kostenlos enthalten, oder man sagt, okay, ihr könnt eure 2 Millionen, die ihr bisher hattet, die könnt ihr weiterhin auch ohne Werbung anhören zum Beispiel, aber dann, wenn ihr halt wirklich die 100 Millionen wollt, dann müsst ihr halt irgendwie vor jedem Titel irgendwie einen Werbespot anhören. Das ist natürlich auch innerhalb einer Oper oder innerhalb von einer Symphonie, die du ja durchgehend hörst, wo es ja oft auch keine richtige Pause zwischen den Tracks normalerweise gibt, da ist es zwar auch nervig, aber andere kriegen das ja auch hin. Also guck mal, das bekannteste Beispiel ist doch YouTube Music. YouTube Music hat von Anfang an diesen richtig kompletten, vollen Musikkatalog mit ungefähr 100 Millionen Titeln oder irgendwas haben die gehabt. Und es war von Anfang an werbefinanziert. Das war immer so, du hörst dann halt ein oder zwei Werbeanzeigen, bevor die Symphonie losgeht. Dann ist es manchmal nicht nur zwischen den Tracks, sondern wirklich auch mitten im Satz. Okay, da kommt halt irgendeine Pause, dann drückst du halt kurz irgendwie auf der Fernbedienung von der Stereoanlage, machst du halt kurz die Box aus und wartest, bis die Werbeanzeige vorbei ist. Oder auf dem Fernseher sieht man das ja dann auch dann manchmal, dass jetzt gerade was anderes kommt und so. Und dann drückt man kurz auf Lautsprecher aus und wartet, bis die paar Sekunden vorbei sind und dann lässt man die Symphonie weiterlaufen und sowas. Also da gibt es Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber diese Beschränkung, wie Amazon das gemacht hat, also ich verstehe das nicht, wie man auf so eine dumme Idee kommen kann. Weil wie gesagt, YouTube kriegt das auch hin. Das ist für mich eigentlich, ist es jetzt eher eine Frage, ob ich jetzt nicht Amazon eventuell kündige, das Prime-Abo, und ob ich mir nicht das gönne, dass ich mal wirklich ein YouTube-Premium-Abo abschließe, vielleicht sogar gleich ein Familien-Abo, dass auch andere Leute hier in meinem Haushalt das dann mit benutzen können. Ich habe selber auch mehrere Google-Accounts, also von daher wird es auch Sinn machen, schon gleich das Familien-Abo dann zu nehmen, wo man dann mit 5 Leuten praktisch alles werbefrei hören und gucken kann, weil dann hast du nämlich gleich auch werbefreie Videos auf YouTube.
Absolut.
Genau. Und das hat ja auch sehr, sehr stark
zu tun. Andere Alternative ist natürlich, wer ein Nasser aber verwendet, der kann natürlich auch einen eigenen Streaming-Dienst sozusagen aufsetzen, sprich CDs rippen auf den NAS-Server und dann über die entsprechende Audio-App von besagtem Server dann auch mobil drauf zugreifen. So hat man dann natürlich auch die Möglichkeit, dann unterwegs einen großen Musikkatalog zu nutzen, ohne halt eben, wie gesagt, ständig Abo-Gebühren zu zahlen bei sei es Apple Music, sei es Deezer, sei es Spotify oder wie sie auch alle heißen.
Geht auch mit der Fritzbox. Also die Fritzbox hat ja hinten einen USB-Anschluss, da kann man einfach eine Festplatte anschließen und der NAS-Server ist ja in die Fritzbox eingebaut. Also wenn ich jetzt alle meine CDs rippen würde, müsste ich halt eine entsprechend große Festplatte kaufen, vielleicht sogar gar nicht im MP3-Format, sondern im WAV-Format, dass man es wirklich verlustfrei hat und dann eine entsprechend große Festplatte da hinhängen, da könnte ich das auch sogar von unterwegs aushören dann. Also es gibt schon Möglichkeiten. Es ist halt, sag ich mal, alles mit Arbeit verbunden. Es war halt dieses so, man bezahlt einen Betrag im Monat und hat dafür wirklich diese Streaming-Flatrate und kann alles auswählen. Das war natürlich ursprünglich wirklich ein geniales Geschäftsmodell von den Streaming-Anbietern gewesen, muss man sagen. Aber jetzt momentan habe ich tatsächlich den Eindruck, als ob es viele wirklich bewusst oder unbewusst einfach kaputt machen, wo ich nicht weiß, was kommt danach. Also eigentlich will ich nicht unbedingt wieder zu solchen Sachen wie NAS-Server und CDs zu Hause hören und sowas will ich nicht unbedingt wieder zurück. Aber wenn die das so kaputt machen, dieses Geschäftsmodell, dann wird mir wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben. Ich bin natürlich immer auch auf der Suche, was gibt es da noch an Alternativen. Vor kurzem habe ich hier so eine App zum Beispiel entdeckt, die heißt Nonoki. Muss ich vielleicht mal noch was bei uns mal drüber schreiben. Das ist zum Beispiel auch irgendeine Musikstreaming-App. Die hat hier alles Mögliche, alle möglichen Alben und eine ziemlich große Auswahl. Jetzt wahrscheinlich nicht die 100 Millionen und sowas. Das hat die da kostenlos verfügbar, ohne dass Werbung ist und ohne dass sonst irgendwelche Kosten sind. Und das scheint legal zu sein. Also ich habe noch keinen Haken gefunden. Die ist auch offiziell in den App-Stores. Wenn das illegal wäre, würden sie die herausschmeißen. Also deswegen, ich nutze auch keine illegalen Angebote. Ich bin ja selber Musiker. Also von daher werde ich ja nicht irgendwelche Musiker betrügen. Deswegen, ich will ja keine Raubkopien verwenden. Aber das ist, da fragen muss ich, müsste ich mal nachfragen, wie die das machen oder von was die leben. Also wie die das hinkriegen, weil das Ding kostet kein Geld. Da kann man auch nichts bezahlen.
Das ist spannend.
Ja.
Sollte man auf jeden Fall auch im Rahmen von der News mal vorstellen.
Ja.
Gut, dann denke ich mal, hätten wir es soweit. Im Endeffekt muss jeder selbst für sich entscheiden, was er im Endeffekt macht. Und wir haben ja, glaube ich, ein paar Lösungsansätze aufgezeigt, wie man ein bisschen sparsamer an Streamingdienste kommt. Beim Audio geht natürlich auch einiges. Man könnte dieses, wenn man Alexa-User ist, könnte man dieses Alexa-basierte Abonnement von Amazon Music Unlimited nehmen. Kostet, glaube ich, 4,99 oder so. Zu ähnlichen Konditionen gibt's dann auch bei Apple Music das Abonnement halt eben dann nur auf Apple-Geräten und nur mit Siri-Steuerung. Wie gut man damit zurechtkommt, ist wahrscheinlich auch wieder Geschmackssache und Ansichtssache.
Ich denke, das ist für Leute, die hauptsächlich so Musik im Hintergrund hören oder die gern einfach so ein bisschen Berieselung zur Entspannung möchten oder die einfach auch vielleicht mal für eine kleine Party so ein bisschen Lounge-Musik im Hintergrund laufen lassen möchten. Für die ist das ganz gut. Auch, also was ich halt immer ein bisschen schade finde, ist halt die schlechte Klangqualität von den Smart Speakern, die jetzt direkt von den Smart Speaker Programmierern sozusagen kommen. Also sowohl die ganzen Google Nest Produkte als auch die Amazon Alexas, die haben jetzt ja nicht wirklich gut eingebaute Lautsprecher, aber eine gute Möglichkeit. Okay. ist, glaube ich, sich auch mal umzugucken bei großen Lautsprecherherstellern. Also wir haben da auch diverse Übersichten zum Teil schon veröffentlicht von Firmen, die wirklich gute Lautsprecher machen, aber trotzdem halt eine Alexa-Steuerung oder eine Google-Home-Steuerung da drin haben. Und dann müsste man mal gucken, ob man für sowas auch diese Abos abschließen kann. Das weiß ich jetzt gar nicht. Also wenn der Lautsprecher
bei
jetzt...
Bei Apple wird es wahrscheinlich eng, weil Siri soll zwar, glaube ich, tatsächlich kommen. Bei irgendeiner WWDC war das dieses Jahr, gab es zumindest mal tatsächlich eine Info, dass es da auch ein SDK jetzt geben soll und dass es dann künftig auch Lautsprecher von anderen Herstellern mit Siri... Mit eingebauter Siri sozusagen geben soll. Aber da hat man noch nie was von gehört, dass irgendein Hersteller das macht oder auch nur ankündigt.
Ja, die Frage ist halt, wie viele Smart-Assistenten wollen die halt auch noch einbauen? Also mit Cortana von Microsoft hat es ja auch schon nicht funktioniert. Da gab es ja auch nur ein oder zwei Lautsprecherhersteller, die das mal probiert haben. Mit Bixby von Samsung genau dasselbe. Eigentlich auch so. Das ist, sage ich mal, eine gut funktionierende Technik auf dem Samsung-Smartphone. Ist, aber wenn man da so als typisch deutscher Lautsprecherhersteller, der so ein mittelständischer Betrieb ist, da sitzt und denkt, also wie viele von diesen Smart Speakern oder von diesen Smart Assistenten soll ich denn jetzt da noch integrieren in mein Gerät, dann fragt man sich natürlich auch und sagt, okay, ich lasse es bei Amazon und bei Google und das war's dann.
Ja, ist richtig.
Aber es, wie gesagt, es gibt schon Möglichkeiten. Es wäre schade, wenn wir halt jetzt wirklich alle wieder auf die, ich sage immer, die analogen Methoden wieder zurück müssten, wobei die CD ja auch ein digitales Medium schon war. Aber ich sage mal, dieses analoge CD-Player-Schublade aufmachen, CD reinlegen und so. Ja, ich meine, ich bin damit aufgewachsen. Also ich mag das schon.
Na klar.
Aber es ist halt nicht mobil nutzbar. Es ist nicht unterwegs nutzbar. Man kann es nicht einfach mal schnell unterwegs irgendwo hören. Es ist, fürs Auto gibt es kaum noch CD-Player und von daher sind natürlich diese Streaming-Sachen, auch dadurch, dass die Netze ja auch immer besser ausgebaut sind, macht das natürlich schon am meisten Sinn. Also ich bin gespannt, wie sich der Markt da entwickelt oder ob vielleicht Amazon auch bei dem Schrott, was sie jetzt diese Woche da gemacht haben mit Prime Music, ob sie wieder zurückrudern. Muss man mal gucken. Also bleibt auf jeden Fall spannend.
Definitiv. Ja. Alex, ich danke dir und ich denke, wir hören uns demnächst wieder.
Genau. Bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Während wir die Podcast-Moderatoren bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.